Der Füchsle Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinsportpodcast.de.
So, ihr alten Gauner, der Füchsle Talk ist wieder da, der SC Freiburg Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir waren lange weg, dazu kann ich gleich, wenn gewünscht, von meinen beiden Gästen ein bisschen was erzählen. Ich war nämlich bei der U17-WM quasi in Marokko für die Mädels und in Katar für die Jungs, aber nicht wirklich, sondern remote in Paris. Es war ein Abenteuer. Für mich mitten in der Saison heißt, das ist die Spielzeit vom SC Freiburg, bei der ich die wenigsten Spiele gesehen habe bis jetzt, seit es Sky gibt. Das ist wirklich verrückt. Sowas gab es quasi, also eigentlich noch nie, wenn man so will. Und ihr müsst euch ein bisschen updaten, nämlich ihr beiden. Philipp Schneider vom Bodensee. Hallo Philipp.
Hallo und liebe Grüße.
Und der Dominik Naab ist auch wieder da aus München. Hallo.
Ich grüße euch. Servus.
Mein Name ist Michael Schröder. Ich sage es nochmal, weil ich lange weg war. Ich wohne in Leipzig und bin aus Wolfsburg zurückgefahren am Wochenende und habe gedacht, Mensch, was eine geile Hinrunde. Und dann ist mir aufgefallen, die ist ja noch gar nicht rum. Und da sieht man dann schon, okay, ich habe nicht so viel mitbekommen. Philipp, aber habe ich vielleicht aus Versehen das beste Spiel mitgenommen am Samstag?
Das beste Spiel, ja, es war auf jeden Fall mal das spannendste.
Quantitativ.
Ja, auf jeden Fall mal das spannendste Spiel, vielleicht nicht mal. Ist eine gute Frage eigentlich. Es hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht am Samstag. Und die, also ich erwische mich immer wieder, wenn ich an die Hinrunde denke. Ich habe auch diese Spiele im Kopf, die wirklich schwere, schwere Kost waren. Und auf der anderen Seite denke ich mir, man ist im Pokal-Viertelfinale, man ist in der Europa League gut dabei, ich schon jetzt eine Runde weiter mindestens. Und in der Bundesliga, sagen wir mal, zumindest mal in Schlagdistanz. Also eigentlich war es eine schon sehr gute Hinrunde, aber auch zäh stellenweise.
Ich kann mich natürlich erinnern an den Anfang und da gerade an die ersten beiden Spiele. Und da habe ich das Gefühl, dieses Augsburg- und Köln-Spiel, das hängt uns eigentlich immer noch nach. Ansonsten ergebnistechnisch, die habe ich nämlich immer gelesen, war es ja eigentlich meistens okay, oder Dominik?
Ja, weiß ich nicht. Ich bin nicht zufrieden, muss ich sagen. Aber es ist nur die Frage, was ist der Anspruch, was ist die Erwartung? Weil wenn man jetzt so drauf schaut, auf die Ergebnisse, auf die Tabelle, so, dann ist es ja schon auch in Ordnung. Ich finde, den Abstand zu den internationalen Rängen ist ein Ticken zu groß, und aber wie du sagst, man hat halt die ersten zwei Spiele in der Saison, die haben wir halt verkackt. Das muss man schlichtweg so sagen. Ganz ehrlich, gegen Augsburg hätten wir, keine Ahnung, 5 Wochen später auch nicht mehr verloren. Das war einfach unser Pech, dass wir diesen Wagner-Hype am ersten Spieltag noch hatten und dem irgendwie nicht standhalten konnten. Die Augsburger halt aus 2 Chancen 3 Tore machen. Also das war halt, also der Start ist misslungen, das kann man auch nicht schönreden, und ich sag mal, die 4 bis 6 Punkte, die man da so eigentlich veranschlagen dürfte, wenn man uns inzwischen schon als, ich sag mal, Top 8-Mannschaft oder aktuell 9, aber halt wir können in das obere Tabellendrittel eigentlich mit unseren Möglichkeiten oder angesichts der Möglichkeiten. Da muss man einfach sagen, da fehlen 4 bis 6 Punkte am Beginn, und dann wurde es besser. Und dann hatten wir aber schon auch eine zähe Phase. Also ich muss sagen, da waren einige Spiele dabei, wo ich dachte, Gott, das ist doch kein Fußball mehr. Also es hat nichts mehr mit Fußball zu tun. Und jetzt hinten raus ist es irgendwie nochmal, finde ich, hat sich's wieder ein bisschen gefangen, ist ein bisschen besser geworden mit dem Spiel gegen Dortmund auf jeden Fall. Aber auch wenn ich davor schon Niederlage in Heidenheim, das Spiel gegen Salzburg war halt auch so, ja, mit Ach und Krach 1-0 gewonnen gegen Wolfsburg. Die Gegentore, also deswegen war, ich weiß nicht, hast du beste Spiel gesagt oder spannendste, das weiß ich nicht mehr, weil beste mit Sicherheit nicht, wenn wir 3 Gegentore kassieren, die alle 3 vermeidbar gewesen wären, dann kann das nicht das beste Spiel der Hinrunde gewesen sein. So, also insofern, ich würde sagen, unterm Strich zufriedenstellend, gerade noch so zufriedenstellend, und angesichts dessen, wie du sagst, im Pokal gut dabei, in der Euroleague läuft es gut, richtig gut, Bundesliga ist in Ordnung, so, da hat noch nichts verloren, aber ich sag mal so, Platz 7 wird dieses Jahr extrem schwierig. Insofern, passt schon.
Quantitativ beste, habe ich, glaube ich, korrigiert, aber du hast recht. Ja. Ich habe natürlich auch, wie gesagt, nicht den kompletten Vergleich, ich sehe es halt nur so aus der Perspektive des älteren Fans ja mittlerweile, wenn mir jemand gesagt hätte, zu Anfang meines Fandaseins, es wird eine Saison geben, wo ihr eigentlich fix schon in der nächsten Runde seid, in der Europa League, die wie auch immer reformiert werden wird. Und ihr seid im Pokal im Viertelfinale und ihr seid in der Bundesliga Neunter, ja, hätte ich eh nicht geglaubt. Ich hatte am Anfang der Saison so ein bisschen so ein Teenager-Revival einfach, weil ich weiß nicht, Oasis sind wieder auf Tour, wir waren plötzlich wieder Letzter. Es war einfach alles so ein bisschen so wie früher. Insofern finde ich, war das so ein bisschen auch ergebnistechnisch vielleicht ein, ja, kein Return of the 90s, aber vielleicht so ein bisschen eine Erinnerung daran, wo man herkommt, was ich nach wie vor sehr wichtig finde. Ich finde, man hat nach dem Spiel im Stadion gemerkt, wie wichtig das allen war, nicht nur im Fanblock, sondern auf dem Platz, weil es wurde sehr krass gejubelt. Ich habe das total gefeiert, als Julian Schuster dann alleine nochmal gekommen ist. Deswegen auch der Einstieg. Das einfach, man sieht, da ist Druck da, man sieht, dass für die Leute persönlich da auch sehr viel dran hängt. Nicht nur hinter dem Zaun, sondern unten auf diesem grünen Viereck und nebendran an der Bank. Und die freuen sich alle. Und ich bin da mit dabei. Ich finde, das war jetzt vom Tabellenplatz her absolut cool, wenn man sieht, wie viel wir unterwegs waren einfach. Also wir haben Pokal natürlich ein Heimspiel gehabt, waren aber dann in Düsseldorf, haben auswärts gespielt in der Europa League. Da bleibt halt trainingstechnisch wahrscheinlich, sage ich jetzt mal aus der Ferne, nicht mehr so viel Zeit für Grundlagenarbeit. Das muss alles vorher passiert sein und das, finde ich, hat dann einigermaßen funktioniert bis jetzt, oder Philipp?
Ja, absolut. Also wenn man jetzt so guckt, das Augsburg-Spiel, das war ja völlig ein Freakspiel, dass man dieses Spiel verliert. Und auch Köln, da bist du dann echt hingefahren und hast dann richtig einen mitbekommen. Und das muss ja alles so auch nicht sein. Auch das Heidenheim-Spiel verlierst du da auch wirklich völlig ohne Not. Das sind so, finde ich, die Punkte, die so am meisten fehlen. Klar, es ist immer noch der SC Freiburg und da war auch viel, ja, typisches SC Freiburg dabei. Also ein bisschen Pech oder der Gegner hat halt Glück und ein bisschen auch eigene Fehler und wie immer mangelnde Chancenverwertung. Ich finde gerade, es gab dann so eine Phase, wo es dann nicht mal mehr die Chancenverwertung war, sondern einfach das überhaupt Rausspielen von Torchancen fiel einfach enorm schwer. Und dann aber auf der anderen Seite wieder gute Standards, viele Kopfballtore, viel Wille. Das hat schon echt, das hat man immer gesehen. Also gewollt hat Freiburg immer, gekonnt hat Freiburg nicht immer. Und im Endeffekt ist doch alles echt okay. Also, aber jetzt auch nichts, wo man in eine völlige Euphorie verfällt und denkt, ey, bitte lass die Winterpause sofort vorbei sein. Es sind aber auch einfach unfassbar viele Spiele. Es ist ein bisschen schade, dass gewisse Spieler wie Irie oder Dingchi viel ausgefallen sind. Die hätte ich gerne mehr auf dem Platz gesehen. Man erfreut sich doch sehr auch an einzelnen Spielern, die sich weiterentwickeln. Suzuki, Mansambi, die machen richtig Bock. Schade um den einen oder anderen Spieler, der es dem es schwerer fällt, wie Rosenfelder wegen seinen Verletzungen und halt Lienhardt und Ginter vor sich. Und ausgerechnet in dem Moment, wo sich Lienhardt dann verletzt, ist Rosenfelder auch verletzt. Das war sehr schade. Aber ja, und trotzdem sitzt man nicht daheim und ist in einer völligen Euphorie-Level. Und ich fand es auch sehr schön zu sehen am Samstag, wie man gemerkt hat, wie viel Druck sich die Mannschaft doch gemacht hat. Das war so ein Spiel, wo es dann auch so ein bisschen, fand ich, darum ging, hat die Rückrunde überhaupt noch einen großen, Bundesliga-Rückrunde überhaupt noch einen großen Stellenwert? Weil, wenn man da nicht gewonnen hätte oder verloren hätte, hätte man fast eher wieder nach unten gucken müssen. So kann man jetzt schon ein bisschen wieder nach oben gucken, aber eigentlich steht man doch im Niemandsland. Und ich muss sagen, mich freut es immer sehr, da bei diesen Vereinen wie Wolfsburg und so Spiele zu gewinnen, weil das einfach, ja, du warst ja auch da, Michael. Das ist einfach ein Verein, der einfach nichts in der Bundesliga verloren hat, wenn man das Ganze drumherum sich anguckt. Und auch wenn ich dann sehe, mein persönlicher Freund Maximilian Arnold, der dann da vor dem Grifo-Elfmeter versucht, das ganze Stadion zum Pfeifen zu animieren und zum Alarm machen und Lärm machen. Und wenn der Grifo den Elfmeter souverän reinmacht, das freut einen dann doch mal doppelt. Und ich wünsche dem VfL Wolfsburg wirklich ganz viele Schüsse an den Pfosten in der Offensive und ganz viele Schüsse, die reingehen hinten, dass sie vielleicht endlich mal uns erlösen und den Gang in die zweite Liga antreten.
Also ich habe tatsächlich gesehen, ich war nicht so oft im Stadion dieses Jahr. 50% meiner Stadionbesuche waren in Wolfsburg. Das ist irgendwie schräg, das muss sich nächstes Jahr ändern, weil du hast recht, es war ja in den grünen Blöcken nicht so viel los, sage ich mal. Zu Irie noch ein Wort, den hast du angesprochen, das ist wahr, der war sehr lange, ist er ausgefallen, nicht mit Verletzung, sondern mit einer Malaria-Erkrankung. Das ist ja auch nicht so das ist sehr außergewöhnlich, ist nicht sehr alltäglich. Und ich glaube, es ist der einzige oder der erste SC-Spieler, der zum Afrika-Cup fährt und ich freue mich darüber. Weil normalerweise war das dann immer so ein, das unterbricht irgendwie die Saison, ist dann in der Beginn der Rückrunde, fehlt dann noch Diarra lange und so weiter. Aber für ihn ist das, glaube ich, relativ gutes Timing. Er war zwei, dreimal im Kader wieder, hat es dann nicht in die Mannschaft geschafft, ist aber wieder fit, sonst wäre er nicht im Kader gewesen. Und kriegt jetzt quasi die Matchpraxis. Also er hat da drei Spiele safe, wird wohl auch spielen. Das ist, glaube ich, für alle Beteiligten.
Echt? Ist das
Ja,
so?
das ist, glaube ich, für alle Beteiligten ganz gut.
Krass, aber der hat ein halbes Jahr nicht gekickt oder so und jetzt spielt er dann
Ja, also
Nationalmannschaft.
die haben, also ich habe das mitbekommen, dass sie gesagt haben, sie freuen sich, dass er wieder da ist. Also gehe ich davon aus, dass er zumindest reingeworfen wird mal. Und das Positivste eigentlich ist, dass Burkina Faso jetzt auch nicht so der Top-Favorit ist. Das heißt, er wird auf jeden Fall auch nicht bis, weiß ich nicht, März oder wie lange das geht, er wird nicht bis zum Ende da bleiben. So viel kann man, glaube
Ist
ich,
ein
auch
bisschen
verraten.
schade.
Also
Ich fliege ja zum Afrika-Cup, aber Burkina Faso ist leider nicht dabei. Also nicht auf der Liste meiner Spiele.
das ist schade. Wie oft wir schade sagen. Ich denke mir immer, der spielt doch gar
ja,
nicht
es
mehr
ist
bei
verrückt.
uns.
Ich habe auch wieder gelesen, dass Rudi Völler ihn auf dem Schirm hat und habe gedacht, ach, schade.
Schade. Aber wenn wir jetzt über Spieler sprechen, ich finde, wir haben ja schon ein paar interessante Entwicklungen, auch wenn man auf die Saison schaut. Wir hatten diesen Fehlstart und daraufhin hat ja Schuster eigentlich sämtliche Neuzugänge irgendwie nochmal auf die Bank verbannt und nur mit Spielern gespielt, die halt einfach schon länger beim SC sind. Ich weiß gar nicht genau, bis zu welchem Spiel. Und dann hat sich das nach und nach ja schon wieder gewandelt. Und jetzt muss man echt sagen, so wie Philipp sagt, wir haben ein paar Spieler, die machen einfach Spaß, die sind einfach geil. Also allen voran Yuito, der ist einfach, der bringt so ein bisschen Feuer rein, ein bisschen Zug zum Tor, der macht Alarm, der schießt auch mal egoistisch und dann ärgern sich die Mitspieler so. Das war jetzt schon auch mal, aber das finde ich ja eigentlich positiv, dass der einfach mal den Zug zum Tor hat. Und dann, Deri Sherhand, der ist ja auch einfach nur sensationell, der macht auch Alarm und hat einen Zug zum Tor. Mansambi ist kein Neuzugang in dem Sinne, aber mein, der ist für mich auch so ein Lichtblick der Hinrunde, weil der auch einfach den Zug zum Tor und den Willen, was Tore zu erzielen, damit reinbringt. Weil da muss man ja schon echt sagen, wir haben Spiele, wo wir einfach keine richtigen oder viel zu wenig Torchancen kreieren, sagt man ja. Und dann scheitert es noch nicht mal daran, dass wir die Dinger nicht machen, sondern es scheitert daran, dass wir gar keine Chancen herausarbeiten. Also das hat Philipp vorhin ja auch schon gesagt. Das ist für mich echt so das Manko der Hinrunde, dass wir es eigentlich nicht schaffen, den vorletzten Pass so zu spielen, dass der Mitspieler den Ball, dass es eine hundertprozentige Chance ist und selbst ein Höhler den macht. So, also das schaffen wir nicht. Wir erzielen unsere Tore, weil der Ball irgendwie nochmal irgendwo an ein Bein springt und der Torwart dann keine Chance hat oder irgendwie, also wir müssen unsere Tore irgendwie sehr hart erarbeiten und dann gibt es mal irgendwie Sonntagsschüsse, das haben wir natürlich jetzt auch mit Treu und dem einen Ding von Höhler, seinem einzigen Tor in der Hinrunde, das muss man überlegen, haben wir das natürlich auch, aber ansonsten sind es oft so Tore, die halt irgendwie reinfallen, aber nicht, weil wir sie geil rausspielen und der Mitspieler das Ding nur noch reinschieben muss. Und das ist für mich schon echt ein Manko, das muss man schon sagen.
25 Tore nach 15 Spielen und wie üblich 26 Gegentore. Die Tordifferenz bleibt negativ. Also man kann sich auch auf Dinge verlassen. Bisschen lustig, weil ich fand die Defensive tatsächlich bis Samstag eigentlich echt eine sichere Bank. So, vielleicht liegt es aber auch daran, dass Lina einen Riesenlauf hat und ja, am Samstag Hat vielleicht jemand gefehlt oder war jemand nicht an der Position, wo er erwartet wurde bei dem Abspiel vom Torwart? Also so ein Kassenfehler, sorry, ich kann es nicht schöner formulieren, habe ich lange, lange, lange nicht gesehen, aber ja, passiert,
Olli
Schwamm drüber,
Baumann lässt
geworden.
grüßen. Ja, muss halt einmal passieren. Also ich meine, der spielt ja so oft so riskante Dinger, die er irgendwie souverän zum Mitspieler bringt. Jetzt ist es einmal passiert. Am Ende ist es glücklich ausgegangen, Schwamm drüber. Da wird er draus lernen. Also finde ich.
Ich fand auch die Reaktion der Mannschaft darauf echt cool, dass die alle hingegangen sind. Also alle, die so drumherum standen, sind hingegangen und haben gesagt, Kopf hoch, weitermachen. Egal. Also, weil ich meine, Jungsfehler zum Beispiel in Heidenheim war ja ähnliches Level. Also,
Ja.
ich finde, Fehler machen sie alle, aber das passiert halt mal. Und ich muss sagen, ich finde die Defensive an sich eigentlich auch echt okay, aber die reißen halt immer mal wieder so völlig raus. Ich meine, auch in München, du kannst ja in München verlieren, sogar auch nach 2-0 Führung, aber müssen es dann gleich 6 sein? Weiß ich nicht.
Gut, aber lieber einmal sechs als irgendwie 6x1 und sonst nichts. Also deswegen, ich finde, das muss man ja schon bedenken, da bei diesen 26 Gegentore sind halt sechs aus München dabei. Und wenn du die abziehst, klar, kann man sich's schönreden so, aber andererseits, dann sind es halt 20 Gegentore in 14 Spielen. Gefühlt immer noch ein Ticken zu viel, aber dass du von Bayern halt mal die Hucke voll kriegst, ist
Das
halt
sind halt
so. Mein da
10, also 6 in München, 4 in Köln, 3 in Wolfsburg.
Ja.
Schlägt halt dann schon immer gut rein. Aber jetzt, wenn ich
Ja.
so drüber nachdenke, der ist ja da auch ein paar Mal zu Null gespielt in dem Fall, oder? Also, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber.
Vor allem in der Euroleague. Salzburg-Pilsen war
Oh
zu null,
ja,
Utrecht
Pilsen war
auch.
übrigens Peak Kreativlosigkeit. Also,
Ja, das war echt
Pilsen
arm.
war wirklich übel anzugucken.
Das war kein Fußball. Das war ein Rumgeschiebe, keinerlei Chancen rausspielen, nichts. Also da weiß ich auch nicht, was an dem Spiel los war. Das ist ein anderer Punkt, der mir für die Hinrunde auch noch aufgefallen ist. Manchmal wünsche ich mir, dass wir da anders auftreten. Wir fahren doch nicht nach Tschechien zu Viktoria Pilsen und tun so, als wären wir der Außenseiter, sondern da muss auch mal die Brust raus und sagen, wir spielen die da jetzt her und holen uns da die 3 Punkte gespielt, als hätten wir Angst vor denen und weiß ich was so. Also da denke ich mir, es kann nicht sein. Und das ist mir, in ein paar Spielen noch so aufgefallen, wo ich denke, Leute, anderes Auftreten. Ja, der Wille ist schon immer irgendwie da und erkennbar, aber man muss auch mal so auf den Platz gehen und sagen, hey, wir sind eine etablierte Mannschaft jetzt, wir können zu den Top 8 Mannschaften in der Bundesliga, wir spielen da jetzt mal groß auf und holen die 3 Punkte und spielen nicht wie so Angsthasen vor der Schlange. Also da ist Pilsen echt das beste Beispiel.
Und vielleicht die beiden letzten Pokalspiele. Also da habe ich, muss ich ehrlich sagen, in Düsseldorf nur den Ticker lesen können, weil da war ich gerade mitten in der U17-WM und habe am Anfang gedacht, ah, da läuft gut, ging ja sehr früh sehr schön los. Und dann hat sich's gelesen wie so ein Zittersieg bis zum Ende. Und gegen Darmstadt war es jetzt auch nicht so super überzeugend, zumal mit einer absoluten Minuskulisse im neuen Stadion tatsächlich auch, wo ich das erste Mal gedacht habe, vielleicht doch ganz gut, dass es nicht größer gebaut wurde. Aber ja, ist es vielleicht auch einfach so eine Sache, dass man, wenn man sich jede Woche nur auf Reisen und auf dem Platz sieht und noch ein bisschen Video nebenbei machen kann, dass man sich nicht so perfekt auf jeden einstellen kann und dann eher auf die Basics geht? Kann ja auch sein.
Ja.
Also vielleicht ähnlich wie unsere Diskussion, die wir ja immer wieder hatten. Ja, wenn wir einen guten Stürmer vorne drin haben und den alle anspielen, dann ist alles gut. Ja, aber dann müsste man ja auch ganz viele andere Sachen ändern. Ich kann es schwer einschätzen, aber es ist so meine Theorie, auch weil du sagtest, Dominik, am Anfang alle Neuzugänge spielen, läuft nicht gut, dann spielen sie alle nicht und man geht wieder so einen Schritt zurück. Vielleicht ist es ja, die Attitüde einfach, dass man eben nicht sagt, okay, natürlich könnten wir jetzt da rausgehen und sagen, haha, aber wenn es dann nicht klappt, dann gehen wir lieber einen Step back. Aber ist natürlich die Frage, wann man den Punkt erwischt, dann das vielleicht zu ändern oder vielleicht muss man es gar nicht ändern.
Ja, ich finde, also wenn ich jetzt so gucke, finde ich das nach dem Köln-Spiel schon völlig in Ordnung, mal zu sagen, okay, wir drehen es jetzt mal kurz zurück, wir müssen jetzt gucken, dass wir nicht völlige Bruchlandung hinlegen. Und dann hatte man gegen Stuttgart ja auch wirklich, ja, muss man ja ehrlich sagen, auch ein bisschen Glück. Also, Also irgendwie, ich weiß nicht, Stuttgart, das war, glaube ich, das schlechteste Spiel von denen dieser Saison. Und Freiburg hatte halt Glück, dass dann Matanovic den Ball so trifft. Hat er ja danach auch nicht mehr so oft leider. Und dann man noch das 2-1 machen kann. Sonst hätte, also wenn du dann gegen Stuttgart auch noch verloren hättest, das hätte dann richtig finster aussehen können. Und so war das ja dann irgendwie auch okay. Dann gewinnst du da 3-0 in Bremen und dann denkst du dir auch wieder, ja, okay, passt ja alles schon. Ist ja auch so. Aber ich weiß auch, was du meinst, Dominik. In Pilsen habe ich mir auch ein bisschen mehr Wut gewünscht. Ich meine, selbst wenn du da verloren hättest, wäre es ja jetzt nicht mal so dramatisch gewesen. Und ich glaube, in Pilsen hättest du eher gewonnen, als dass du verloren hättest.
Ja. Also Pilsen hätten wir gewinnen müssen, aber da hat der Auftritt einfach nicht gepasst. Das muss man einfach so sagen. Und vielleicht war einfach schon so, ja, ist man mit einem Punkt zufrieden, wenn man den mitnimmt. Aber irgendwie denke ich,
Also,
ist es mir zu riskant, weil man kassiert halt
ja,
doch mal ein
aber ich
Tor.
finde auch zum Beispiel, da fand ich Nizza zum Beispiel das völlige Gegenteil. Weil in Nizza hatte ich von, also da waren die ersten 15 Minuten nicht gut, aber danach hatte ich nicht mehr das Gefühl, dass dort Freiburg verlieren wird. Das war ein völlig, also von meinem Bauchgefühl her, ein völlig anderes Auftreten als in Pilsen. Und eigentlich ist ja Nizza der bessere Gegner, also rein auf dem Papier.
Ja.
Wäre das eher der Gegner gewesen, wo ich gedacht hätte, okay, da wirst du eher verlieren als gewinnen. Und in Pilsen dachte ich mir, da wirst du eher gewinnen als verlieren. Und irgendwie ist es dann umgekehrt geworden. Klar, Nizza hat gerade eine Krise allgemein. Alles gut, aber trotzdem weiß ich nicht. In Pilsen war das echt müde einfach. Aber vielleicht ist es auch Freiburg. Also vielleicht waren die auch wirklich müde und platt. Irgendwann. Es ging mir ja sogar als Fan sogar so, der jetzt viel gemacht hat, dass ich irgendwann selber gedacht habe, boah, also heute könnte man eigentlich auch mal gut auf dem Sofa bleiben. Bin dann trotzdem immerhin, weil man ja irgendwie dann doch trotzdem immer Lust hat, aber so wird es den Spielern ja auch gegangen sein. Und dann, gerade wenn du dann so ein Heimspiel gegen Darmstadt hast, wo du denkst, eigentlich musst du es gewinnen, relativ entspannt. Und da war ich über die Ausstellung sogar überrascht, dass da gar nicht so viel rotiert wurde, bis auf den Torhüter. Und dann gewinnst du trotzdem souverän, fand ich. Nicht berauschend, nein, aber souverän. Dann ist es doch irgendwie schon auch okay. Also ich finde, da hat Freiburg schon auch so einen Step nach vorne gemacht, weil vor 2 Jahren sind wir gegen Paderborn ausgeschieden. Bei genau so einem Spiel quasi. Ohne Not.
Also ich habe jetzt gerade mal die Aufstellung Nizza und Pilsen verglichen, weil ich finde deinen Gedanken, also fand deine Überlegungen gut. Und wenn man so drauf schaut in der Startaufstellung, ist so das, was mir am ehesten ins Auge springt, gegen Nizza hat halt Mansambi von Anfang an gespielt und gegen Pilsen nicht. Also ich weiß nicht, ob der einfach derjenige ist, der da einen Unterschied macht.
Er hat auf jeden Fall den meisten Zug nach vorne, würde ich sagen. Und aus meiner Sicht, wie gesagt, ich habe nicht viel gesehen, aber er hat auch eine bessere Balance als am Anfang schon, wann er selber ins Dribbling geht und wann er mal abspielt. Klar.
Also er hat auf der Doppel-Sechs gespielt mit Eggestein zusammen. Ich finde das ja immer eigentlich ganz cool, wenn der da auf der Doppel-Sechs spielt und dann Suzuki vorne noch. Weiß nicht, ob das der Unterschied war jetzt bei Nizza Pilsen, aber.
Also ich glaube, Johan Mansambi, da werden wir jetzt vielleicht noch ein halbes Jahr Spaß haben und dann sage ich, der geht für 40 Millionen Minimum. Das ist ein Unterschiedsspieler.
Nach England.
Ja, hoffentlich. Also, also, keine Ahnung. Ich will ihn jetzt nicht bei Dortmund oder Bayern rumrennen sehen. Aber,
Oder
oder
Frankfurt.
ja,
Am
Frankfurt
Ende
sowieso
wären es
eher
10
Frankfurt.
Millionen
Ja,
Leverkusen.
nee,
Aber
nee,
also
nee,
das ist
nee, nee, nee.
tatsächlich.
Aber ja, er kann von mir aus auch zu PSG gehen oder so, ist mir ehrlich gesagt recht egal. Oder auch zum FC Basel, wenn die das 50 Millionen bezahlen können. Aber
Ja.
ehrlich gesagt, das ist ein brutaler Fußballer. Aber genau, aber man merkt ihm immer noch an, dass er jung ist. Es gibt auch am Samstag gab es immer wieder Momente, wo er sich dann verdribbelt hat, wo ein Abspiel, früheres Abspiel besser gewesen wäre. Also der macht absolut Spaß, aber da ist auch einfach Potenzial nach oben und deswegen wird er, glaube ich, auch so teuer, weil wenn er das noch alles lernt, was er quasi noch obendrauf lernen sollte, muss, dann wird das mal ein brutaler Fußballer.
Ja, aber mir ist lieber, er macht diese Fehler und probiert es immer wieder und lernt dann halt, als dass er irgendwie zum Angsthasen
Ja,
wird.
absolut.
Und
Absolut.
hintenrum nochmal und hintenrum
Weil
nochmal und so. Also weil,
davon haben wir genug. Also nicht böse,
davon haben wir
genau
genug.
nicht böse gemeint, aber es ist auch ganz oft so, dieses Spiel ist ja recht, also die Spiele sind ja immer ähnlich nach vorne. Man dribbelt sich irgendwie über die Außen, geht mal nach vorne und dann versuchen da Günther und Grifo oder Makengo und Grifo oder Beste und Treu irgendwie eine Flanke zu schlagen, aber dann denkst du dir, ja gut, aber in der Mitte ist ja eigentlich kein Kopfballspieler, also weil ja Matanovic kaum wenig spielt und Höhler und Adamu sind ja keine Kopfballspieler. Und dann versucht man sich irgendwie wieder mit Pässen in den Rückraum und irgendwie da so reinzukommen, aber das ist halt einfach wahnsinnig schwer. Und Mansambi ist halt einer, zusammen mit Yuito, die diese 1-gegen-1-Situation auflösen können und mal an einem vorbeigehen. Und das können halt die anderen nicht mehr wirklich. Also, oder Grifo
Ah, Beste vielleicht noch
Beste
ein
am ehesten
bisschen.
noch, aber da fehlt halt einfach Scoring-Power. Also, der
Ja.
hat echt viel gespielt, das war auch alles okay. Aber was waren das im Endeffekt, ein oder zwei Vorlagen? Ich finde, für einen Spieler wie Beste, der schon bewiesen hat, dass das kann und so ein geiler, geiler Fußballer sein kann und einen unfassbar guten Schuss hat, ist das irgendwie auch zu wenig, finde ich. Also.
Absolut. Ja, Bestes. Was hat er? Zwei Scorerpunkte.
Ja, das war gegen
Zwei
genau,
Assists. Das
das
ist
war die Ecke
halt.
gegen Bayern München, glaube ich. Und der Torschuss gegen Salzburg, der irgendwie reingefallen ist.
Aber schau mal, bis auf Grifo, also wenn wir jetzt auf die Scorer schauen, so, dann haben wir echt Mansambi vorne mit 7 Punkten, Grifo 6, Scherhan 4 und Suzuki 4. Das sind jetzt Grifo haben wir nicht so erwähnt bisher, weil der ist ja einfach etablierter, was ist er jetzt, Rekord-Bundesliga-Schütze bei uns und so. Also ich meine, über den muss man nicht mehr viel verlieren, aber die anderen drei haben wir jetzt schon ausreichend gelobt, aber die sind halt auch vorne dabei. Die machen halt auch die Tore und Assists. Und ich meine, auch bei Torjäger, Vinci ist unser Torjäger, also Torjäger ist übertrieben, aber der macht halt 5 Tore, davon 3 Elfmeter. Und dann haben wir schon Mansambi, der halt 3 Tore macht und Derrick Sherhand wieder 3 Tore. Das sind halt unsere Top 3 Torschützen. Und wenn du das siehst, dann weißt du doch schon wieder was, wo das Problem ist.
Ja, eher nicht in der Defensive. Ich finde Torjäger ja so lustig als Begriff tatsächlich, weil das sind sie ja alle, aber sie treffen sie dann halt nicht so oft.
Wir haben halt schlechte
Ja,
Jäger. Also
richtig.
die, wenn du von denen kriegst du keinen Sonntagsbraten.
Sehr gut. Ja, aber es ist ja vielleicht auch einfach ein bisschen dumm gelaufen, dass der eine Stürmer, der neu war und alle gedacht haben, oh, der wird's, und er ist erst 22, der Igor Matanovic, sich dann zum blödestmöglichen Zeitpunkt einfach verletzt hat in der Vorbereitung. Man steckt nicht genau drin, aber ich habe manchmal das Gefühl, auch jetzt noch verstärkt dadurch, dass ich euch jetzt zuhöre, was wie ihr die Spiele gesehen habt, die ich nicht gesehen habe, dass es eigentlich wie so ein Puzzle ist, was schon fertig da liegt, aber die Teile liegen alle, ein paar sind schon zusammen, aber noch nicht alle. Die liegen dann eher nebeneinander. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es ist schon irgendwie alles da. Man müsste es aber jetzt mal zusammensetzen, weil ja, manche von den Jungs werden auch nicht jünger. Das ist so ein bisschen komisch und nicht wirklich greifbar für mich, was da los ist.
Und bei Matanovic verstehe ich nicht, oder da verstehe ich nicht, was fehlt dem noch, damit der in dieses Puzzle reinpasst? Also, da verstehe ich nicht, der kriegt in meinen Augen irgendwie keine richtige, ehrliche Chance, sondern entweder spielt Adamu oder Höhler und wenn der eine spielt, dann wird der für den anderen ausgewechselt. Und denke ich so, Matanovic, der hat 2 Tore geschossen in 260 Spielminuten. So, das ist klar, kommt mal am Schluss, macht man noch irgendwie Bude, eins davon war auch ein Elfer so. Aber trotzdem ist das der Spieler, dem ich noch am ehesten da vorne so aktuell noch einen Torriecher zuschreibe und den du auch mal, wenn man eh über, wie Philipp sagt, über die Außen spielt und Flanken reinbringt, dann ist das einer, der die Dinger reinnetzt. So, und ich verstehe nicht, warum der keine echte Chance bekommt, dass er da mal auch von Anfang an auch mal 2, 3, 4 Spiele machen darf, auch wenn es nicht sofort läuft, so, aber damit der da reinkommt in dieses Gefüge, weil was Adamu macht, kann der locker. Also die Bälle annehmen und verlieren, das kann jeder. Und dann Martanovic hätte ich Hoffnung, dass er vielleicht nicht sofort verliert. Ich meine, neulich, ich weiß nicht mehr, ich glaube vorletzte, als er neulich reinkam, so war er auch ein bisschen ungestüm und wild. Der will jetzt halt dann auch viel und dann probiert er irgendwie und versucht seine Chance zu nutzen, die Chance, die er in irgendwie 10 Minuten bekommt oder so, weil er oft auch dann sehr kurz vor Schluss erst kommt. Und das, ich weiß nicht, ob ihr da eine Erklärung habt. Ich verstehe nicht, warum er den nicht mal versucht, stärker einzubinden und ihm eine echte Chance gibt, weil Adamu, also sorry, es tut mir echt leid, ich will nicht unbedingt schlecht über Spieler sprechen, aber dem muss man die Bundesliga-Reife absprechen. Es tut mir echt leid. Und ich meine, Höhler kennen wir, der hat sich auch echt noch mal gut entwickelt und gemacht. Das ist ein Traumtor geschossen, so. Da ist immer noch der Punkt, ein Knipser wird das halt auch nimmer, aber der kann dem Spiel irgendwie noch was geben, was Adamu, ich verzweifle, ich verstehe es nicht.
Ja, da bin ich bei dir. Bei Matanovic ist vielleicht auch noch die Sache, ich finde, was immer zu kurz kommt, ist, dass man immer sagt, ja, der neue Spieler muss sich irgendwie an das System und so weiter gewöhnen. Das gilt ja in zwei Richtungen. Also das ist einem nicht so oft bewusst, aber die anderen müssen ja quasi auch wissen, wer läuft wohin, was kann der gut und so weiter. Also dieses Einspielen ist ja zweiseitig. Und das funktioniert natürlich auch nicht, wenn du immer nur deine 5 Minuten kriegst. Und bei Adamu, so leid es mir tut, also ist ein netter Kerl und macht Charity und ist gut für die Stimmung und alles, aber ich habe eigentlich, wenn ich ehrlich bin, seit er da ist, 2 Spiele gehabt, wo ich gedacht habe, so jetzt ist der Knoten geplatzt, aber das war dann leider auch nicht so. Das war einmal in Osnabrück im Pokal und auch selbe Saison, relativ vom Anfang in der Liga, ein Spiel, wo ich dachte, okay, jetzt so regelmäßig
Ja,
als
gegen
Stürmer,
Bochum.
genau, dass man dann mal ab und zu mal trifft. Aber das ist auch nichts geworden. Und das ist ja tatsächlich dann schon so, nicht wie du es am Anfang gesagt hattest, Dominik, dass wir nicht mal die Chancen haben, sondern da sind teilweise wirklich Dinge dabei, wo ich sage, ja, sorry. Also es ist jetzt nicht jemand oder andersrum, jemand, der aus der Jugend kommt und irgendwie 18, 19 ist, und den haben wir selber trainiert und der wird jetzt reingeworfen und der stolpert mal ein bisschen rum, dem verzeiht man vielleicht auch mehr. Es ist leider so, als jemand, der für teures Geld geholt wird von einem Franchise, von dem ich nicht so begeistert bin, wie man vielleicht weiß, der dann aber das nicht liefert, was man erwartet für das Geld, was er kostet. Also so hart, wie das klingt, meine ich das tatsächlich. Und dann finde ich es eben komisch, einen Spieler zu haben, der auf der einen Seite schon sehr erfahren wirkt, auf der anderen Seite 22 ist, auf der gleichen Position ein bisschen das bringt, so vom Torriecher her, was man vermisst, seit die berühmte Nummer 18 nicht mehr spielt bei uns. Und dann wird das nicht versucht und wird auch nicht versucht in Phasen, wo es eben genau daran hapert, dass Tore fehlen. Da weiß ich dann nicht, ob das Gefüge so kaputt macht. Wenn jetzt Matanovic statt Adamu spielt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ich habe jetzt das, was ich von ihm gesehen habe, nicht das Gefühl, dass er der typische Neuner steht, der ist, der vorne rumsteht und wartet. Hat schon ein paar krasse Aktionen auch gehabt, Ballmitnahme, geht auch mal zurück. Klar wird er nicht wie ein Höhler zurückspielen, das ist ja auch, wäre ja auch Unsinn. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Stürmertypen, die braucht man ja auch. Aber wie ihr sagt, es wäre natürlich irgendwie schön zu wissen, dass da irgendwie was passiert, dass er rangeführt wird an die Mannschaft und die Mannschaft aber auch an ihn. Ich meine, es gibt, wie gesagt, Flanken ohne Ende, aber keinen, der sie nutzt. Vielleicht kann man das relativ schnell abstellen. Andererseits, wenn es so wäre, warum passiert es dann nicht?
Ja, bei Adamu muss ich noch sagen, wie oft der von seinen Mitspielern auch in lange, hohe Bälle gezwungen wurde, in Kopfballduelle gegen irgendwelche 2 Meter Darmstadt-Schränke. Also nicht nur gegen Darmstadt, immer.
Er ist natürlich auch mega undankbar, ja.
Ja, wirklich, aber da frage ich mich auch, warum spielt der denn, wenn das jetzt die Spielidee ist, dann muss doch Martanovic spielen. Also entweder hat sich Martanovic in der Vorbereitung so schwer verletzt, dass der quasi die ganze Hinrunde durch die wenigen Trainings, die es halt gab, das nicht mehr aufholen konnte. Oder Martanovic ist nicht das, was man sich erhofft hat im Thema Anlaufen. Wobei man ja extra gesagt hat, das ist halt wenigstens ein Stürmer, der auch anläuft. Also es soll ja ein Upgrade zu Gregoritsch sein, wenn man ehrlich ist. Und das, also entweder ist es nicht, oder Matanovic hat irgendwas, was wir nicht wissen. Weil sonst kann ich es mir wirklich auch nicht erklären, warum man auch nicht bei so vielen Spielen, der hat ja nicht mal gegen Darmstadt oder so angefangen, wo man dann sagen könnte, okay, also der hat ja, glaube ich, ein Spiel in der Startelf gehabt, oder? in
Gegen
Düsseldorf.
Düsseldorf.
Und da hat
Und
er
das war,
getroffen.
ja, das war nach einer Minute getroffen.
Genau, nach einer
Klar.
Minute getroffen. Und das ist wirklich kein Spieler, wo ich das Gefühl habe, der steht dort rum und wartet, dass irgendjemand ihm den Ball zuspielt. Das ist auch kein Sprinter oder filigraner Techniker, aber der hat schon auch, der kann was am Ball, das ist alles okay. Er ist jetzt vielleicht auch, der wird hier keine 20 Saisontore machen. Da sehe ich ihn jetzt auch nicht. Aber selbst wenn er 7, 8 macht, ist es ja schon ein Upgrade. Und ja, Adamu ist wirklich, ja, ich verstehe es wirklich nicht. Also.
Ja, also ich habe schon die Fantasie, dass das ein Stürmertyp ist, der zweistellig treffen könnte bei uns. Gerade dadurch, wir haben es jetzt, glaube ich, 50 Mal gesagt schon in dieser Folge, dass wir eigentlich viele Flanken schlagen und man fragt sich wirklich, warum. Dass viele lange Bälle kommen und man fragt sich, auf wen. Einfach quantitativ sehe ich das tatsächlich so. Das ist jemand, der zweistellig treffen könnte, wenn es funktionieren würde. Und ich hatte vor der Saison eigentlich das Gefühl, dass das eigentlich auch der Plan war tatsächlich, dass wir jetzt das dann mal versuchen mit einem anderen Stürmertypen, weil der eben nach Nils Petersens Abgang nicht mehr so da war, weil keine Ahnung, was mit Gregal los war letzte Saison auf dem Platz. Das war ja leider auf dem Platz nicht so geil, zumindest bei uns. Dann hatte ich so den Eindruck, okay, das ist jetzt der neue Typ, der dann eben spielt und das so rausläuft auf so eine, naja, geteilte Planstelle, sage ich mal. Das hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit öfter. Der eine läuft die müde, dann wird der andere eingewechselt und dann klingelt es halt oder andersrum. Wenn der Plan A nicht funktioniert, dann, ja, habe ich von der Bank, kann ich reagieren, weil ich verschiedene Stürmertypen habe. Wenn ich jetzt nur drei Neuner habe und einer davon spielt und der trifft nicht, dann kann ich den nächsten einwechseln und der trifft dann auch nicht, weil vielleicht die Gegner sich darauf eingestellt haben, wie sie die Flanken vermeiden. Aber wenn ich verschiedene Spielstile habe, und das ist jetzt wirklich meine Fansicht oder meine Managerspielsicht tatsächlich, ich verschiedene Spielstile habe und sehe, der eine funktioniert vielleicht gerade nicht so geil, dann wechsle ich vielleicht auch mal früher. Also ja, es ist alles ein bisschen komisch. Wir hatten ja Spiele, wo durchaus rotiert werden konnte, und das dann, wie ihr sagt, gar nicht so massiv passiert ist. Wir hatten Spiele, wo ich gedacht habe, in Heidenheim, so ja, da, bitte, da gurkt es halt jetzt irgendwie zu Ende und dann waren die Wechsel auch irgendwie schräg aus meiner Sicht. Aber klar, stecken wir alle nicht drin und wir machen es nicht und wir haben den Druck alle nicht, aber man sieht die Bank, vor jedem Spiel sehe ich die Bank und denke, ja cool, da geht noch was von der Bank. Und jetzt am Wochenende war es ja auch so, zwei Treffer durch eingewechselte Spieler, alles super, aber eigentlich müsste das doch viel öfter passieren. Weil wenn ich gegen den Gegner spiele, der mich so irgendwie eingezwängt hat, dass alle meine Pläne nicht klappen und ich wechsle zwei, dreimal, dann müsste doch eigentlich sich was tun. Und das ist doch die Chance, dass sich was tut, ist doch höher, wenn ich einen anderen Stürmertypen bringe als den, der auf dem Platz ist.
Gut, ich glaube, gegen Heidenheim muss man die Wechsel ein bisschen gesondert betrachten, weil ja Lienhardt verletzt war und Rosenfeller. Ich glaube, so hätte man nicht gewechselt, wenn man mal
Stimmt,
die
stimmt.
freie Wahl gehabt hätte. Also da bin ich mir sicher. Aber gerade Heidenheim ist so ein Spiel, wo ich mir denke, die haben da gefühlt 2 Meter Innenverteidiger. Warum nicht Matanovic? Also ich würde es wirklich gerne mal wissen. Wir hatten ja Julian Schuster schon da. Ich würde mir in der genau der gleichen Runde mich einfach gerne mal mit ihm hinsetzen und er soll es mir wirklich versuchen. Also soll nicht, also es wäre cool. Mir als
Ich glaube, er wird es auch
glaube
irgendwie gut
glaub ich
erklären
auch.
können
Also
oder so, ne? Also, wenn man sich das.
warum Adamu und warum nicht Matanovic? Was ist der Unterschied? Was
Ja.
machen diese Spiele anders?
Ja.
Und jetzt, man muss ja sagen, ich glaube, Adamu hat am Ende nur gespielt, weil Höhler nicht in Form war. Das hat man dann irgendwann so ein bisschen
Ja.
zwischen den Zeilen rausgehört. Weil sobald Höhler dann wieder ein bisschen besser in Form war, war jetzt Adamu auch kein Thema mehr.
Ja. Wenn man jetzt auf die nackten Zahlen schaut, muss man sagen, Adamu hat auch nur 9 Einsätze in der Bundesliga, Matanovic hat 12, aber es sind halt, er hat halt trotzdem mehr als doppelt so viele Spielminuten als
Aber
Matanovic.
bei Adamu
Also
fühlt sich's nach deutlich mehr an.
Minuten oder
Nee,
was?
Spiele.
Nein, das ist, nein,
Wenn du mich
ja, bei Adamu fühlt sich nach deutlich mehr Minuten an. Der spielt auch halt auch mal von Anfang an und so, aber ist halt auch maximal unerfolgreich, sag ich mal. So, und Matanovic kommt dann oft, aber wenn der halt für 10 Minuten am Schluss kommt, kann der auch nicht immer was reißen. Das ist so, das, wenn man auf die Zahlen schaut, müsste man sich fragen, was wir eigentlich reden. Aber es ist halt dann im Konkreten dann doch nicht so einfach. Aber was ich noch sagen wollte, ist, auch weil Michael den Ka so rotieren und Kader angesprochen hast, wir haben eigentlich kaum Spieler, die alle Spiele gemacht haben. Also wir haben Atubolo natürlich mit 15 Einsätzen und Ginter ist ein Feldspieler, der 15 Einsätze hat, neben Eggestein und Grifo. Und bei Grifo wissen wir, dass der ja auch nicht immer von Anfang an gespielt hat. Bei Eggestein bin ich mir gar nicht sicher, hat der immer von Anfang an
Ja,
gespielt?
Eggestein immer. Ich glaube,
Wahrscheinlich
der
schon,
wurde
ne?
auch nur einmal ausgewechselt für ein paar Minuten.
Ja, okay. Also das heißt, wir haben Eggestein und Ginter sind quasi unsere Dauerläufer und Noah natürlich, aber alle anderen wechseln wir durch, mal fängt der an, mal fängt der an und ich finde es gar nicht so verkehrt. Also und ich meine, ich finde es auch irgendwie cool, dass jetzt Scherhand quasi Grifo echt super ersetzen kann, aber die können auch beide gemeinsam starten, dann spielt der Scherhand halt rechts statt links und so. Also es ist echt, ich finde, da ist eine coole Varianz drin, ein super breiter Kader, der wenig Qualitätsabfall bietet, wenn man damit nicht, ich sag mal, nicht mit den etablierten 11 startet, sondern dann halt, ich sag mal so, die Top 15 oder so Spieler bei uns oder 16 sind auf einem ähnlichen Niveau. Und das ist schon geil.
Ich finde es auch cool zu sehen, also in Wolfsburg war das ja auch so, dass Mansambi dann nach links außen gegangen ist und Treu nach nicht Rechtsverteidiger, sondern rechts vorne gespielt hat, was er, finde ich, auch gut macht. Also da ist schon, man sieht schon was, aber es ist halt im Endeffekt oft, ich sage auch so, alles außerhalb von diesem Thema Chancen erspielen und verwerten, finde ich ja im Gesamten echt völlig in Ordnung und gut.
Ja,
Aber das ist halt
absolut.
das Kernproblem, aber das ist, glaube ich, auch das mit das Schwierigste und gerade ohne Trainingszeit wirklich mit das Schwierigste. Wenn du nicht einen Ausnahmestürmer-Könner hast, wie andere Bundesligisten. Und das hat Freiburg halt nicht, das können die nicht bezahlen. Und das ist halt echt irgendwie. Auf der anderen Seite, wenn du da mal in Mainz oder so nachfragst, klar, ich glaube, Freiburg ist inzwischen eine halbe Stufe über Mainz oder sogar fast eine ganze. Es könnte auch viel übler aussehen.
Naja,
Also
klar.
der Mainzer Auftritt in Freiburg war ja erschreckend.
Ja gut,
Aber
das war
das
ein
ist,
Ausfall.
genau, aber das ist trotzdem, ja, irgendwie ist es schwierig zu greifen und ich würde es fast Übergangssaison nennen, aber inzwischen bin ich eher so, nee, in der Bundesliga vielleicht, aber in der Europa League und im Pokal, gerade im Pokal, sehe ich jetzt wirklich gute Chancen, weit, weit zu kommen. Und da,
Im
ja.
DFB-Pokal. Na. Aber ich meine, damit können wir den Blick nach vorne mal richten. So, also DFB-Pokal, da gewinnen wir jetzt noch ein Spiel sehr wahrscheinlich und danach ist halt Schluss.
Ja, ich sag.
Außer du hast ein mega Losglück und keine Ahnung, kriegst noch Pauli oder also selbst dann wird es schwierig. So. Also,
Was?
DFB-Pokal macht mir eigentlich keine Hoffnung auf Berlin. Also doch, nächstes Spiel in Berlin. Wahrscheinlich müssen wir da hinfahren, damit wir im DFB-Pokal diese Saison einmal in Berlin waren. Auf Finale mache ich mir echt keine Hoffnung.
Ja, ich Hoffnung, sag niemals nie. Also ich habe jetzt anders als in der Saison, wo es ins Finale ging, wo ja nach dem Viertelfinale oder Achtelfinale schon alle Großen sozusagen raus waren, außer Leipzig leider, bin ich mir diesmal nicht so sicher, aber also Hertha, das kannst du, musst du fast machen. Kannst du
Ja,
natürlich trotzdem
musst
verlieren,
du.
gell? Also nicht falsch verstehen, aber musst du machen und dann kommt es halt drauf an, wer kommt bei den anderen weiter. Und dann ist die Frage, wo wird dieses Spiel gespielt? Also ich sag mal so, Bayern München zu Hause willst du natürlich nicht haben, aber kannst du auch mal machen. Also eins von 100. Aber vielleicht ist
Ja.
es das eine. Oder
Ja.
auch.
Okay, aber also DFB-Pokal macht mir nicht so viel Hoffnung. Da braucht man ein bisschen Losglück
Ja,
und dann ist
genau.
vielleicht das Halbfinale noch drin und dann wird es schon. Also ja, da braucht man echt viel Glück, gute Tage, Heimspiele und Losglück. So, dann kann da was gehen. Wo ich sag, wo wir, und dann sehe ich so wie du, Bundesliga ist so ein bisschen, da laufen wir nicht in die Top 7 diese Saison. Das wird sauschwer. Das sehe ich nicht kommen so. Also es ist nicht ausgeschlossen. Ich meine, wir haben aktuell 5 Punkte Rückstand auf den siebten, aber irgendwie denke ich mir, boah, weiß ich nicht. Dafür müsste irgendwie noch so ein Hoffenheim abstürzen. Das kann auch passieren, keine Ahnung, ne? Aber wo wir den Fokus drauf legen sollten, wäre einfach diese Euroleague. Weil wenn ich mir die Spiele anschaue, wenn wir da gegen alle Gegner, gegen die wir bisher gespielt haben, klar waren da Scheißspiele dabei wie Pilsen, so, aber alle Gegner waren nicht besser als wir. So, sondern da geht was und ich finde, da müssen wir jetzt das nächste Spiel noch gewinnen, dann sparen wir uns die Playoffs und dann muss man den Fokus auf die Euroleague legen und da mal schauen, dass man da möglichst weit kommt. Also eigentlich, das wäre mein sehnlichster Wunsch, dass wir den Fokus auf die Euroleague legen und dafür dann Bundesliga einen Ticken mal vernachlässigen und dann wird man halt Zehnter statt Achter oder so. Aber bevor wir die Euroleague herschenken und in der Bundesliga dann Achter werden, da will ich lieber europäisch ein paar geile Spiele machen und da bestenfalls ins Finale kommen.
Ja, sehe ich auch so. Finale jetzt vielleicht nicht, aber Viertelfinale, Halbfinale mit ein bisschen auch da Losglück. Ich meine, du, Nottingham Forest ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, aber gibt schon noch zwei, drei Mannschaften, die gut sind, wo Freiburg bisher nicht
Ja.
gespielt hat. Aber du musst jetzt gegen Tel Aviv gewinnen, das ist gar keine Frage. Und dann bist du ja eben im Achtelfinale. Und dann, dadurch, dass es keine Champions League-Absteiger mehr gibt. Und es
Eben.
ist ja wirklich so, diese Europa League-Gegner, die sind ja teilweise so ja, stellenweise fast schon Schrott.
Ja, das
Dann.
ist katastrophal. Teilweise, ich habe mir andere Spiele angeschaut, dachte ich so, ich schaue schon mal den nächsten Gegner von uns an. Es ist Wahnsinn. Das Niveau Euroleague ist schon echt krass niedriger als Champions League. Und ich finde, da sind natürlich ein paar, also die englischen Mannschaften, da wird es immer schwierig, weil die einfach ein krasses Niveau haben, selbst wenn die dann in der Tabelle gerade mal nicht so gut dastehen oder so, die haben einfach eine andere Geschwindigkeit auf der Insel. Spanische Mannschaften wird, glaube ich, für uns auch immer schwierig. Aber da sind so viele Teams dabei, wo ich mir denke, ist möglich. Wir müssen gucken, dass wir, wie du sagst, direkt ins Achtelfinale kommen. Und dann wenn ich mir diese Tabelle anschaue von den Mannschaften da, mei, also keine Ahnung, lass 3, 4 Mannschaften vermeiden. Aber wenn wir da nicht gleich irgendwie gegen Aston Villa spielen oder Sevilla, dann müssen wir da weit kommen.
Aston Villa, Sevilla, Lyon vielleicht vermeiden, ja. Aber was für eine absurde Wendung gerade dieser Podcast genommen hat, thematisch. Von so, naja, zu total euphorisch, ist schon auch interessant, weil das ist ja tatsächlich krass, dass wir in der Europa League ungeschlagen sind auf Platz 5 mit 14 Punkten, 9 zu 3 Toren, eine massiv positive Tordifferenz mit plus 6 also haben nach 5 Spielen. Ja, das ist natürlich ja, völlig andere Welt, tabellarisch
Ja.
jetzt als die
Ja, und
Bundesliga.
vor allem.
Trotzdem bin ich immer noch der Meinung, dass insgesamt eigentlich alles okay ist, weil ich hatte auch eher wie du, Philipp, eine Übergangssaison erwartet und die ist gar nicht so krass, der Übergang. Also ich finde, Scherhard und Grifo ergänzen sich extrem gut, einfach weil sie sich gegenseitig Druck machen. Grifo ist irgendwie so ein bisschen altersweise geworden. Glaube ich auch nicht mehr so 100% angepisst, wenn er nicht beginnt, weil er weiß, er kriegt trotzdem seine Spiele und reißt ja gerade einen Rekord nach dem anderen. Auch eigentlich lustig, also diesen Torrekord vom Petersen zu brechen, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so, dass er nicht so lange hält. Ganz ehrlich, schon faszinierend.
Zitter oder fast alles.
Hm?
Also bei Winsche sind es ja viele Elfmeter. Der darf halt
Ja,
alle
ja.
Elfmeter schießen, wenn er auf dem Platz ist. Das hilft ja schon, Tore zu machen, ne?
Klar hilft dir
Aber es ist
das,
ja cool,
aber
dass wir einen haben, der die macht.
wenn du schaust, wer sonst so in der Rekordtorschützenliste steht, wie lange Joachim Löw auf Platz 1 war,
Ja,
und dann
stimmt.
kommt dann gleich Alexander Jaschwili mit 29, dann ist es ja schon außergewöhnlich, dass du in so einer kurzen Zeitperiode zwei Spieler hast, die dann quasi gefühlt alles wegballern für unsere Verhältnisse. Vor allem, weil wir jetzt gerade ja eine halbe Stunde gejammert haben, dass wir einfach keine Tore schießen. macht das Ganze ja noch irgendwie unglaubwürdiger oder unglaublicher in dem Fall tatsächlich. Das ist schon faszinierend. Und ich finde, dem
Ja,
tut es
Mann, ist mir
vielleicht
zu
ganz gut, dass er.
negativ, Michael.
Ja,
Wir haben
gut.
knallhart analysiert und den Finger in die Wunde gelegt.
Exakt,
Das
wie
ist kein
Matthias
Gejammern,
Sabber.
das ist eine Beschwerde oder so. Es ist echt, also,
Aber
was wäre möglich, wenn wir einen hätten, der Tore schießt?
ja, aber das sagen wir ja echt seit Jahren. Aber Grifo hat er
Ja.
nur diese Bundesliga-Torrekord oder
Ja.
komplett
Nee, nur
Rekordtorschütze?
den Bundesliga.
Ja,
Nee, nur
aber
Bundesliga.
was ist, wie viel fehlt ihm dazu komplett?
Auch noch mal 10 oder
Ah,
so. Also das
okay,
wird ja schon noch. Oder also 10, weiß nicht, es fehlen noch ein paar Tore zu
ja.
Rekordtorschütze, aber die wird er schon noch machen.
Schätze ich auch. Ich meine, er hat ja verlängert, der wird jetzt nicht aufhören im Sommer. Oder weggehen.
Nee.
Aber
Und er spielt ja immer noch
er
viel.
spielt auch
Also es ist
viel, er
so,
spielt ja
ne?
auch völlig in Ordnung. Also schnell war er nie.
Voll.
Schnell war er nie und also er hat ja einen unfassbaren rechten Fuß. Das wird er ja auch nie wieder verlieren. Aber wie gesagt, und ich bleibe dabei, das ist auch das Problem. Aber es ist ja trotzdem echt. Also die Zeiten, in denen wir also, leben, ist ja schon schön. Also ich hatte das auch letztens mit ein paar Kumpels. Wir haben auch über Pavel Kirmasch gesprochen und er hat mir gesagt, der würde heute keine Minute mehr spielen bei Freiburg. Also dafür ist das Niveau viel zu gut inzwischen.
Ich hatte so ein Gespräch auch letztens und das ist tatsächlich so, die ganzen großen Spieler von früher, an die ich mich erinnere, habe ich auch gedacht, die werden heute, ja.
Naja, haben wir schon noch ein paar. Bei Ramovic oder so, jetzt, über den hat man es neulich ja im Chat, weil der bei Karlsruhe rausgeflogen ist. Der war auch ein Zauberfußballer. Also der wird schon noch.
Ja, das schon. Und klar, das ist auch ein anderes Spiel, aber wenn ich jetzt eben an. Es gab ja Bundesligaspiele, da ist man mit Oliver Barth und Pavel Kirmasch in der Innenverteidigung gestartet. Ich
Ja.
glaube, also, das würde heute vom Niveau her nicht mehr passieren. Also, ohne
Naja, ich
diesen
meine,
Mensch,
Innenverteidigung muss.
ohne böse zu sein, aber
Nein, überhaupt nicht. Es war auch ein anderer Fußball noch so.
komplett.
Aber ich finde, also Innenverteidigung muss man ja einfach mal sagen, haben wir zwei etablierte Nationalspieler. Also Ginter, keine Ahnung, wird halt nicht mehr nominiert, aber also das ist ein Top-Innenverteidiger mit Nationalmannschaftsniveau.
Ja.
Und Lienhardt spielt eh also super solide und ist österreichischer Nationalspieler. Und die haben auch eine gute Nationalelf, muss man einfach sagen.
Also,
Also Innenverteidigung, da hast du Rosenfelder da und gut Jung, dem fehlt, glaube ich, ein bisschen die Spielpraxis, aber also, da haben wir absolutes
ich muss
Premium-Niveau.
echt sagen, Matthias Ginter ist, was der für einen Willen hat, diese
Ja.
Spiele zu gewinnen, das ist so krass. Also, der teilweise läuft der als Erster an, manchmal nach Ecken, wenn er vorne ist oder so, dann presst er da auf die Gegner und so. Es ist schon brutal, was der will. Der will jedes Spiel einfach gewinnen. Und das ist, glaube ich, einer, der Freiburg wahnsinnig gut tut. Weil das, also wollen tun Bundesligaspieler, glaube ich, immer, aber Ginter ist es, glaube ich, wirklich auch fast egal, gefühlt, was er dafür opfern muss. Und ich
Ja, dem
finde,
war es auch, der war am meisten pisst, dass es nicht für die Champions League gereicht
genau,
hat.
der war, genau, und alle anderen waren eher so, ja, das wäre jetzt ganz nett gewesen, und der so, nee, das ist doch schade jetzt. Und ich glaube, so einer, also mit so Spielern wirst du halt, schaffst du dann Großes. Du brauchst halt vielleicht noch ein, zwei mehr,
Ja.
aber so Matthias Ginter zum Beispiel im Pokalfinale vor 3 Jahren hätte vielleicht auch noch mal gut getan. Aber vom Mindset her. Klar, da hatte man Schlotterbeck, der auch in die, aber halt einfach irgendwie, ihr wisst, was ich meine, glaube ich.
Ja, das stimmt. Also bei Ginter gab es ja auch ein, zwei Spiele, bei denen ich dachte, man muss ihm dann vielleicht tatsächlich sagen, dass er persönlich dieses Spiel jetzt vielleicht nicht mehr gewinnen muss, sondern lieber aus gesundheitlichen Gründen vielleicht dann lieber sich auswechseln lässt. Also der haut wirklich immer alles rein. Ich glaube, die letzten Jahre, ich kann mich an keinen Spieler erinnern, der so oft irgendwie einen Cut hatte oder was auf die Nase bekommen hat oder sonst wie. Das ist schon krass. Also da gibt es dann eigentlich ja normalerweise auch so einen Selbstschutz, dass man vielleicht ein bisschen zurücksteckt. Unbewusst habe ich bei ihm null das Gefühl. Einer der Transfers tatsächlich der letzten Jahre, die ein absolutes Geschenk waren, weil so ein Transfer kannst du gar nicht planen oder anbahnen selber, wenn die andere Seite das nicht selber von sich aus forciert. Da haben wir einfach massiv Glück gehabt, auch dass in Gladbach ein bisschen Chaos war. Man muss es so sagen, wie es ist. Und da profitieren wir heute noch von. Das ist wirklich sagenhaft. Und bei ihm habe ich auch 0,0 das Gefühl, dass er irgendwie älter wird. Das ist wirklich krass. Also wir hatten es gerade bei Grifo, naja, er wäre nie der Schnellste. Christian Günther kriegt nicht mehr alle 90 Minuten pro Spiel, weil er auch jetzt ein bisschen Druck von hinten bekommt. Aber bei Matthias Ginter habe ich das Gefühl, das ist wie so ein Felsen, der da einfach ist. Und liefert und sich quasi selbst aufstellt. Ich meine, gut, er ist einfach Weltmeister, ist einfach ein krasser, erfahrener Spieler, der weiß genau, was er tut, kennt natürlich den Verein und die Spielweise aus der Jugend und alles. Das ist einfach ein absolutes Geschenk, braucht man nicht drüber reden. Aber das ist natürlich auch super, so jemanden zu haben als junger Spieler, glaube ich, wenn du anfängst. Nicht nur auf der Position, sondern überhaupt zu sehen, du hast Spieler mit einer unglaublichen Disziplin, wie zum Beispiel Höfler ja auch nach wie vor auf dem Trainingsplatz beim Warmmachen, vorm Spiel, nach dem Spiel und so weiter, dass du siehst, okay, es ist nicht alles nur Zufall und Talent, du musst auch einfach was liefern, auf dem Platz, neben dem Platz, vorm Spiel, nach dem Spiel. Das ist tatsächlich was wert. Und da, glaube ich, sind wir extrem gut aufgestellt, was das angeht. Also ich glaube, wir haben keinen Spieler, der irgendwie so Larifari unterwegs ist. Das glaube ich nicht. Niemand wird sagen so, ach, na ja, mal gucken, jetzt wechsle ich mal dahin und dann schaue ich, was passiert. Ich glaube, wollen die alle. Also unabhängig davon, dass natürlich jeder Profifußballer werden will, wenn er 10, 11, 12 ist und wenn man die Chance hat, dass man die dann erst recht nutzen will. Aber in dem Sinne, dass man einfach immer alles gibt, auch wenn es ein Training ist. Ich glaube, diese Spieler haben wir nicht mehr, die so ein bisschen Max Kruse-like, ja, ich trainiere halt, laufe ich halt ein bisschen rum. Wichtig ist, was am Wochenende passiert. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Also mein Gefühl ist natürlich sehr aus der Ferne, dass auch im Training richtig Druck da ist und dass vielleicht das einzige wirkliche Problem neben unserer Chancenverwertung tatsächlich ist in dieser Spielzeit, dass diese Trainings eben momentan nicht so oft stattfinden. Da muss man aber auch natürlich sagen, das ist ja selbst verschuldet, wenn man so will, in Anführungszeichen. Und dafür leben wir halt dann diesen Europa-League-Traum mit Platz 5 zur Winterpause. Da ist es ja quasi schon die Winterpause, wenn man so will. Und da finde ich eigentlich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ist ein guter Deal.
Absolut. Apropos Winterpause und Transfers, eigentlich muss nichts passieren, oder bei uns? Yeah. Sagt ihr, wir bräuchten irgendwie einen Neuzugang oder seht ihr irgendwie jemanden, der abgeht?
Stürmer. Ich sehe eher, ich hätte lieber eine längere Winterpause, ehrlich gesagt.
Neuzugang Reha.
Ja, genau.
Naja, also ich glaube, Neuzugang, ich wüsste nicht, wo wir jetzt, also klar, lass Martanovic mal etablieren und der soll mal zeigen, was er kann. Aber eigentlich braucht man keinen Neuzugang. Ich frage eher so, ob Maxi Philipp jetzt dann vielleicht mal noch irgendeinen Verein findet, wo er noch ein bisschen kicken darf. Und bei Dinci weiß ich halt nicht, wie der sich sieht und wie es da weitergeht. So, aber eigentlich, sonst passiert ja nichts, oder?
Also sehe ich genauso. Ich sehe weder, dass jemand fehlt, noch dass jemand unbedingt weg müsste oder wollte. Die Spieler, die jetzt sagen, oh, ich muss unbedingt Stammspieler sein, damit ich WM-Spieler werde, die gibt es auch nicht mehr im Kader. Die Spieler, die qualifiziert. Halt höchstens. Ja, aber ist er so der etablierte Nationalspieler, dass er auf jeden Fall, ja, weiß ich nicht. Ach so, du meinst, dass er einfach mehr Spielzeit möchte, ja klar.
Gut. Ja, aber ja, ich sehe es auch nicht. Also für mein Bauchgefühl, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich finde die Linksverteidigerposition Günther völlig okay, aber Makengo finde ich, weiß ich nicht. Bin noch nicht überzeugt. Und auf der anderen Seite rennt aber halt in Nürnberg Berker Yilmaz rum, der ein großes Talent ist, der im Sommer kommt. Da wäre es jetzt auf der anderen Seite auch Quatsch, jetzt einen Linksverteidiger zu kaufen, um den dann hast du im Sommer halt 4. Also deswegen.
Ja, Treu könnte doch auch Linksverteidiger
spielen. Treu kann auch Linksverteidiger spielen, genau. Also irgendwie, aber ich weiß nicht, ob es nur mir so geht mit Makengo. Ich bin noch nicht so Fan. Also gerade wenn ich denke, dass wenn es nach vorne geht, finde ich es wirklich nicht gut. Aber ansonsten wüsste ich es auch wirklich nicht. Also weil ansonsten ist alles okay. Klar, Stürmer immer, aber kriegst du im Winter genauso wenig wie im Sommer. einen besseren
im
Stürmer,
Sommer.
genau. Genau. Aber ja, wie gesagt, ansonsten würde ich es einfach bei dem Kader so belassen und denke mir aber auch, genau, ich würde Maxi Philipp gönnen, dass er irgendeinen Verein finden wird, wo er kicken kann.
Ja.
Aber,
Du und ich meine, dann haben wir einen Neuzugang, haben wir mit Irie. Wenn der seine
genau.
Spielpraxis sammelt für Burkina Faso und dann in der Rückrunde bei uns mal ein bisschen zum Zug kommt, dann hätten wir eh schon einen, den wir ja bisher eigentlich gar nicht gesehen haben. Ja, und bei Kofi Tchré, keine Ahnung, ob der jemals nochmal gegen Ball kicken spielen darf oder so. Mit der wäre ja auch einer, der von seiner Spielveranlagung, von seiner Kreativität und so einfach auch eine Bereicherung wäre. Aber keine Ahnung, da hört man ja gar nichts, oder? Habt ihr da irgendwie mal was gehört?
Nee, also ich habe ihn auf Fotos gesehen, aber das sah nicht nach Sportler aus tatsächlich. Also natürlich macht er was, natürlich gibt es da Comeback-Pläne, aber das ist so lange schon, ich habe da die Befürchtung, dass es
Wie
das
viele
leider
Jahre
nichts
sind
mehr
das?
wird.
Zwei schon, oder? Zweieinhalb.
Es sind
Zwei
jetzt
auf
zwei
jeden
Jahre,
Fall.
ja.
Ist
Ja,
schon
es war,
lange.
hat sich verletzt bei der WM doch, war das nicht sogar so?
Nee, vorher glaube ich. Gegen Nord in der
Ja,
Europa
siehst du?
League.
Und es war 22 und
Ja.
jetzt haben wir 25. Das ist wirklich krass. Also.
Ja, also echt schade, weil der richtig Bock gemacht hat die ersten Monate, wo der da war.
Absolut.
Also wirklich auch für ihn persönlich echt schade. Und ich gehe mal davon aus, dass der Vertrag im Sommer ausläuft und dann ist es wahrscheinlich vorbei.
Ja, oder man verlängert ihn. Ich glaube, man zahlt es ja nicht mehr. Es zahlt jetzt irgendwann
Ja, schon,
die Krankenkasse oder
aber
Berufsgenossenschaft oder so, oder
was
nicht?
hat das für einen Wert, wenn das Knie das nicht mehr mitmacht?
Ja.
Also,
Ach so, dass er von sich aus die Karriere beendet, oder was?
ja.
Ja.
Ja, vielleicht,
Keine Ahnung.
also
Ich
ich
finde, da
weiß es
hört und
nicht,
sieht man ja nichts.
genau.
So, das ist.
Schwierig zu sagen, genau.
Also, man sieht ein bisschen was, aber es ist.
Ja, auf jeden
Das ist
Fall.
sogar schon länger her. Also, wenn ich das gerade richtig, oder?
Ja, der kam.
Naja, es war vor der WM in Katar, hat er bei uns dann gespielt und ich glaube, dass er sich dort dann verletzt hat. Wenn ich das richtig, und das ist ja echt lange her schon.
Also, 2,5 Jahre. Also es ist
Wahnsinn.
ja, also es ist einfach nur tragisch so,
Ja.
ne? Weil der wäre schon geil. Aber insofern glaube ich, ist Irie eigentlich so der Einzige, den man noch so als, ich sag mal, quasi Neuzugang dann verbuchen könnte, wenn er in der Rückrunde dann mal zum Zug kommt und sich nicht verletzt oder
Ja,
so oder krank wird.
und bei Dingchi wünsche ich mir echt, dass der wirklich
Naja.
mal ein halbes Jahr verletzungsfrei bleibt und einfach ein bisschen Selbstvertrauen bekommt. Bei dem fand ich sowohl bei Heidenheim und auch bei Bremen immer eigentlich cool. Und beim SC hat man ja in der Phase, wo er viel am Stück gestartet hat, auch gesehen, dass der echt was kann. Aber irgendwie.
Ja, der hatte irgendwie immer Unglück, finde ich. Der hatte irgendwie immer Pech.
Ja, der erinnert mich sehr an Merlin Röhl. Also Röhl, der übrigens in Everton viel verletzt ist. Leider, leider. Aber irgendwie haben die dasselbe Syndrom. Also immer dann, wenn man denkt, jetzt kommen sie, passiert irgendein Muskelfaserriss oder man ist 4, 5 Wochen raus mit Grippe oder irgendwie sowas und dann ist schon wieder was anderes.
Aber apropos Röhl, die haben eine Kaufpflicht, oder? Der ist doch eigentlich nur geliehen erstmal.
Ja, die haben ja.
Aber es gibt keine Bedingungen für die Kaufpflicht, oder?
Doch.
Wenn du sagst, der ist viel verletzt, kann es sein, dass der wiederkommt?
Es gibt eine sehr niedrige, hieß es, glaube ich, aber konkret weiß ich es
Ich glaube,
nicht.
die Kaufpflicht greift bei Klassenerhalt. Aber
Ah,
ich glaube
okay,
so,
das ist relativ
genau, das
realistisch.
ist sehr realistisch. Und der hat, glaube ich, nur 4, 5 Spiele dort gemacht. Es gab ja mal vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen also das Gerücht, dass Everton gerne ihn zurückschicken wollen würde, nach Freiburg, aber Freiburg,
Fünf Spiele.
weil Freiburg halt, aber Freiburg will das halt nicht. Klar. Ich meine, Merlin Röhl, ich fand ihn immer geil, aber er ist halt immer verletzt gefühlt. Und das ist halt das Problem. Und klar, dass dann Freiburg sagt, ey, wir wollen eigentlich nicht einen Spieler zurückhaben, der viel verletzt ist, wenn wir für den auch im Sommer 25 Millionen bekommen. Das verstehe ich irgendwo auch.
Insgesamt ein sehr schräger Transfer, wenn man ehrlich ist. wenn man so drüber nachdenkt, weil so viele Spiele hat er nicht gemacht. Er war auch bei uns immer wieder verletzt mal. Dann diesen Betrag zu zahlen und dann hinterher zu merken, ah, der ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe, öfter verletzt und hilft nicht sofort und schießt keine 30 Tore pro Saison. Das ist dann irgendwie schon überragendes Scouting. Ich glaube, das ist dann so wie im Managerspiel, wenn du in der Premier League Manager bist, einfach, dass du gar nicht so genau hinschaust, wenn du den Cheatcode hast für unendliches Geld, dann holst du halt einfach alles und schaust dann, was passiert. Naja, also einen Transfer habe ich gerade gelesen, haben wir verpasst. Niklas Füllkrug ist nach Italien gewechselt für, man sagt, 5 Millionen Euro. Das wäre ein
Wow,
echter Schnapper gewesen.
das ist ja wirklich ein Schnapper. Also das hätte man ja noch zahlen können. Ob der uns weiterbringt, weiß ich aber auch nicht.
Gut, ist jetzt auch kein Nachwuchsspieler, aber
Nee.
der wusste zumindest in der Bundesliga eine lange Zeit, wo das Tor steht.
Ja.
Also ohne dass ich jetzt ernsthaft denke, das wäre eine gute Idee gewesen. Ehrlich gesagt glaube ich es nicht, weil dann müsste man wirklich das Spiel ja, zumindest vorne komplett umstellen und das, ja, weiß ich nicht, ob das so klug ist. Vielleicht ist der Winterneuzugang, wäre vielleicht so eine Omi mit einer Katze ganz gut, die einfach dieses Puzzle zusammensetzt. Und dann schauen wir einfach, was passiert. Dieses Puzzle, das wir angesprochen haben, dass eigentlich alle Teile da liegen, nur halt noch nicht zusammen sind. Das fehlt vielleicht einfach und keiner weiß warum. Und ja, wie gesagt, ich finde es ein bisschen skurril, ehrlich gesagt, dass wir, ja, wir sind ja gar nicht negativ, aber wir sind auch nicht so positiv, wie es jetzt dasteht für jemanden wie mich, der die Hälfte der Vorrunde gar nicht gesehen hat und einfach nur die Tabellen liest und denkt, ach, ist doch super, Viertelfinale, Platz 5 Europa League, Platz 9 in der Liga, nachdem wir 2, 3 Wochen einfach Letzter waren, ist doch alles super. Dafür finde ich es echt eine absurde Stimmung, aber dafür war ich auch leider einfach viel zu lange
Ich
raus.
merke aber, ich merke es ja immer an meiner eigenen Stimmung, wenn ich die Freiburg-Spiele gucke, und ich bin ja wirklich jemand, der das gerne macht und leidenschaftlich macht, aber sehr, sehr selten war ich nach der Hinrunde euphorisiert. Also nach einem Spiel, dass ich aus dem Stadion ge gegangen bin und gedacht habe, geil, wirklich geil. Also das waren 2, 3 Spiele und das lag halt oft daran, man hat gewonnen, wie zum Beispiel gegen Salzburg oder Basel. Oder so, man hat gewonnen. Es war nicht schlecht, aber auch nicht, es hat dich nicht vom Hocker gerissen. Und natürlich muss die Mannschaft mich auch nicht alle 3 Tage vom Hocker reißen, aber so hier und da ein Ausreißer mehr dürfte es dann doch sein. Und dann ist die Stimmung auch besser und du bist euphorisierter. Aber ich muss dir echt sagen, nach der Hinrunde, war ich das nur 2, 3 Mal. Und jetzt ist es leider so, nach dem Dortmund-Spiel, das fand ich gut, weil ich damit halt auch nicht gerechnet habe.
Muss halt gewinnen.
Musst halt gewinnen. Das ist ja genau das, wo du dann wieder dastehst und wieder denkst, ja, aber eigentlich musst du es gewinnen. Und jetzt, eigentlich war das Wolfsburg-Spiel Paradebeispiel. Also deswegen finde ich, hat Freiburg schon so einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Das ist so ein Spiel, das hätten die vor 2, 3 Jahren, denke ich, noch verloren. Also, und jetzt haben sie es halt 4-3 gewonnen. Also, trotz teilweise absurder Fehler. Und ich fand gar nicht, dass Wolfsburg so viele absurde Fehler gemacht hat. Das war schon eher Freiburg, die gute Tore geschossen haben. Also gerade das 1-0 und das 3-4, das waren ja 2 richtig geile Tore. Freiburg hat ja jetzt nicht nur die Eckbälle für sich entdeckt, sondern auch die Einwürfe. Gerade Lienhardt, das ist ja Wahnsinn, wie weit der die Einwürfe da immer reinwirft. Und deswegen ist ja der Ginter dauernd da vorne. Also da muss man ja schon sagen, Wolfsburg war wirklich schon euphorisierend und das ist wirklich ein bisschen schade, dass es genau das Spiel war, wonach 3 Wochen Pause ist. Auf der anderen Seite ist auch gut, dass Pause ist. Aber deswegen, das, so finde ich es, also ich kann es an meiner eigenen Stimmung ablesen, dass es okay war, dass es nie berauschend war, man aber auch nicht rausgegangen ist und gedacht hat, um Gottes Willen, das kannst du all völlig knicken, da müssen alle rausgeschmissen werden. So war es natürlich auch nicht. Aber ein bisschen Luft nach oben ist halt einfach. Und das ist ja auch ein Lob, nur ein Lob für die Mannschaft, weil du manchmal hast du ja das Gefühl, ja, die geben alles, aber die können es nicht besser. Und ich habe das Gefühl, die geben alles, aber sie können es auch noch besser. Also ist es eigentlich, traue ich dieser Mannschaft noch mehr zu und deswegen ist es eigentlich auch wieder ein Lob.
Und man muss tatsächlich auch sagen, was ja auch absolut positiv ist, mit dem Fakt, dass wir einfach ja noch zwei Spiele haben in der Hinrunde, von dem man ja eins durchaus gewinnen könnte, ohne zu sagen, gegen wen. Ich mir eher schlechte Chancen ausrechne, leider, ist es tatsächlich ja auch so, dass da noch alles drin ist. Also es ist jetzt nicht so, dass das erste Halbjahr vorbei ist und man ist schon irgendwie komplett im Niemandsland versumpft. Wobei es da auch Spielzeiten gab, da wäre man froh gewesen, man versumpft im Niemandsland, aber
Es gibt
die
ja,
Zeiten sind hoffentlich
es
vorbei,
gibt.
aber siehe Mainz, passiert immer mal. Deswegen ist es eigentlich super, dass, obwohl es alles doch so ein bisschen hakt, hier und da, man immer noch alle Optionen da hat, weil auch ganz ehrlich, ich lese immer bei Frankfurt, wie toll alles ist. Ich finde die jetzt nicht so super stabil. Wenn man sieht, wie viele Gegentore die haben, die würden sich freuen über unsere Innenverteidigung. Natürlich nur theoretisch, bitte. Da ist noch alles drin auf jeden Fall. Und selbst wenn es dann Platz 8 oder 9 wird, alles okay für mich, weil, wie gesagt, ich sehe diese drei Wettbewerbe, in denen wir immer noch gut dastehen, durch die Bank.
Ganz kurz, Michael.
Und
Freiburg arbeitet ja auch selber mit daran, dass vielleicht sogar Platz 8 für die Conference League reichen würde. Weil Deutschland ja auf diesem Platz 2, glaube ich, steht, in diesem Jahresranking, wo man dann einen Europapokal oder einen Champions League Platz mehr bekommen würde. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Pokalsieger automatisch also schon über die Liga qualifiziert ist, für einen internationalen Wettbewerb würde ja Platz 8 reichen. Oder man gewinnt selber den DFB-Pokal, dann würde die Europa League wäre ja auch wieder dabei. Aber eben, wenn Deutschland diesen Platz 2 hält in der internationalen Wertung da, dann würde vielleicht Platz 8 auch für die Conference League reichen, auf die ich sehr große Lust hätte.
Ganz ehrlich, ich auch. Also, das liest sich so ein bisschen so wie der UEFA Cup oder der Pokalsieger Cup früher, die Mannschaften.
Ja,
Du hast teilweise keine Ahnung, wer das ist, wo das ist, aber es klingt irgendwie
oder der
geil.
Intertoto Cup hier, der für die Qualifikation für die damals noch UEFA Cup. So klingt es so ein bisschen. Da hätte ich
Ja.
richtig Bock drauf.
Ja, das war mir nicht bewusst, dass Platz 8 auch reichen könnte, so, weil, wie gesagt, was hatte ich ja schon mal gesagt, die ersten 7 sehe ich uns irgendwie nicht die Saison, aber ja, ich will es auch nicht herschenken, so ist es nicht, aber mein Wunsch wäre halt wirklich aufgrund dessen, dass europäisch nächste Saison schon echt fraglich ist, fände ich es halt geil, wenn wir diese Runde da möglichst lang dabei sind. Einfach, weil es sehr schön ist.
Voll, aber
Gut, Finale natürlich nicht die attraktivste Stadt der Welt aus meiner Sicht. Und außerdem bin ich am nächsten
Istanbul,
Tag,
oder?
ja.
Ja.
Und am Tag
Schon geil.
danach, es startet schon mein nächster FIFA-Job und dann bin ich wieder raus für ein paar Wochen. Deswegen wäre das alles terminlich ein bisschen crazy, aber Berlin zweimal würde ich auf jeden Fall machen.
Ja, du und die FIFA. Du musst dem SC jetzt mal sagen, welchen U17-Spieler sie verpflichten sollen, der Tore
Die haben
schießt.
noch einen.
Den haben sie ja
Und
schon.
dann.
Ja, sie haben ja sogar zwei. Der eine hat sich ja direkt verletzt, wie üblich.
Ja.
Also der Schweizer Goalie Theodor Pizarro, geiler Name für einen Torhüter und für einen Schweizer Torhüter erst recht, hat sich leider verletzt. Aber Mladen Mihatovic heißt der andere Kandidat. Der war zweimal Spieler des Spiels, auch für die Schweiz. Überragend, super unbekümmert. Zug zum Tor, spielstark, also der hat mir echt Spaß gemacht. Auf den habe ich aktiv geachtet, weil ich natürlich vor dem Turnier, ich hatte ein bisschen Vorlauf, weil das Mädelsturnier vorher war, habe ich dann schon geschaut, ah, spielt der wer von uns? Habe ich auf dem ein bisschen aktiver geschaut tatsächlich und der hat wirklich geliefert. Und zwar so, dass es jetzt so ein Battle gibt, ob für Bosnien A-Mannschaft spielt oder für die Schweiz.
Ach,
Und
stimmt,
auch
ja.
Clemens Hartenbach direkt gesagt hat, naja, also wir haben jetzt schon den Plan, dass der länger hier bleibt. Und ich dann ganz froh war, dass die Schweiz nicht im Finale war, sondern Österreich. Und vielleicht dann doch so ein bisschen unter dem Radar geblieben ist. Aber das war schon sehr beeindruckend. Der ist sehr klein. Ja. Drahtig, würde ich sagen. Also wenn der ein bisschen clever wächst, kann er natürlich nicht steuern und dran bleibt, dann glaube ich, dass wir an dem Spaß haben können in Zukunft. Absolut. Also so die Nachwuchs, das Nachwuchs-Scouting, was das angeht, steht bei mir. Die U17-WM ist jetzt auch jedes Jahr. Das heißt, der kann wahrscheinlich nächstes Jahr sich nochmal zeigen. Da kann ich euch mehr erzählen.
Ja, aber ich glaube,
Na gut.
der kam ja im Sommer, glaube ich, erst der Spieler. Also ich hoffe, Genau,
der ist noch ganz neu.
der ist clever genug, um noch ein bisschen da zu bleiben. Weil ich glaube, gerade, also der Fußball im Allgemeinen entwickelt sich ja eine echte schlechte Richtung und immer früher rennen die Spieler dem Geld nach. Ich denke mal, dass der wahrscheinlich jetzt schon den ein oder anderen Berater da sitzen hatte, der ihm Chelsea oder so versprochen hat. Und
Das
das.
ist exakt das Alter, in dem es schwierig ist, eigentlich einen Spieler zu bekommen schon. Und das
Ja,
ist echt pervers
das ist
tatsächlich.
wirklich pervers. Und ich hoffe einfach, dass Freiburg da. Also, dass der Spieler stabil bleibt und das Umfeld stabil bleibt. Ich meine. Ja, also das ist ja bei Noah Darvich, also bei aller Liebe, weiß ich nicht, ob der jetzt im Nachhinein glücklich ist mit dem Barcelona-Wechsel. Ich bin mir sicher, dass der Kerle bei Freiburg schon einige Bundesligaspiele gemacht hätte.
Selber schuld, muss man sagen, aber
Ja.
dann vielleicht einfach auch ein gutes Beispiel für andere Spieler. Also klar kann man sagen, geil, der war bei Barcelona, der wird da viel gelernt haben, viel gesehen und weiß ich was so. Jetzt spielt der zweite Mannschaft in Stuttgart. Also sorry,
Ja.
also verzockt.
Verzockt komplett.
Eindeutig verzockt. So, und vielleicht kann der SC das mal als Beispiel nehmen, für andere Spieler, die auf ähnliche Gedanken kommen. So, also insofern hoffe ich, dass das was Gutes hat.
Na gut, machen wir die Sache rund. Jeder sagt noch sein Lieblingsspiel vor der Hinrunde bisher. Ich glaube, wir sind uns da relativ schnell einig, weil was ich so durch die Blume gehört habe bei euch, waren es nicht so viele wirklich tolle Spiele. Ich fand es schön, tatsächlich in Bologna zu sein. Das lag aber auch nicht hundertprozentig am Spiel, sondern einfach an euch, an der ganzen Atmosphäre, an der Stimmung in der Stadt. Das ist einfach das Coolste, irgendwo europäisch hinzufahren, wo man sonst nicht hinkommt. Und spielerisch fand ich es einfach am Samstag überragend. Das ist das frischeste Erlebnis noch natürlich, klar, aber in Wolfsburg gewinne ich immer gerne mit 4 Toren, obwohl irgendein Wolfsburger 3 macht. Noch lieber und die Stimmung nach dem Spiel einfach überragend. Wie sieht es bei euch aus?
Der Philipp muss wahrscheinlich noch überlegen, der hat nämlich alle Spiele gesehen. Ich nehme auch Bologna. Italienische Städte sind immer geil, der Ground ist cool, das Essen ist lecker und ja, spielerisch war es okay, da war kein schlechtes Spiel. Aber aufgrund der persönlichen Erfahrungen, die wir dort gesammelt haben, nehme ich auch Bologna. Ansonsten habe ich halt familientechnisch auch nicht so viel live im Stadion gesehen diesmal.
Also wenn ich jetzt so rein auf den Platz schaue, also ich fand Wolfsburg auch sehr cool. Muss aber auch überlegen, so sportlich am stabilsten fand ich eigentlich fast schon Nizza. Also wie Freiburg da Nizza fast schon die Grenzen aufgezeigt hat, fand ich schon sehr beeindruckend. Was man natürlich sagen muss, international wirklich cool und schön. Was aber international nicht so cool und schön ist, ist die Begegnungen mit den Sicherheitskräften und Ordnungsdiensten und Polizei im Ausland. Also da war kein einziges Spiel entspannt. Ich war bei allen, es war bei keinem entspannt. Bei Nizza wissen wir alle, was da war. In Bologna, das war absurd. Da wart ihr ja auch, dass die Polizei dieses eine kleine Tor nur aufgemacht hat für alle. Und das Große halt nicht. Und in Pilsen war es zwischendurch auch mal sehr fraglich, ob alle pünktlich zum Anpfiff reinkommen, weil das auch sehr seltsam war. Also Pilsen war da noch das Entspannteste und das war nicht entspannt. Also das ist wirklich absurd. Deutschland entwickelt sich, finde ich, langsam auch in so eine ähnliche Richtung. Zumindest was Auswärtsfans betrifft, auch sehr seltsam. Teilweise auch am Samstag in Wolfsburg, das war auch stellbar, also sehr seltsam. Aber das ist dort immer seltsam. Grüße auch nach Leverkusen, auch seltsam. Also, ja. Also als Fan macht, muss man sagen, international macht Bock bis zu dem Zeitpunkt, wo du dich Richtung Fanmarsch begibst. Dann ist vorbei. Eigentlich mit richtig Spaß machen. Also, ja. Und trotzdem freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich. Aber ich fand sportlich rein auf dem Platz und wenn ich mir vorstelle, was da abgegangen wäre, wenn dort mit richtig Stimmung gewesen wäre und ich verstehe zu 100%, dass die Ultras dieses Spiel dann im Endeffekt nur angeguckt haben und nicht aktiv supportet haben, hätte ich auch nicht. stehe ich 100% dahinter. Aber auf dem Platz fand ich Nizza sehr geil. Aber auf der anderen Seite, rein vom Emotionslevel, muss ich sagen, entweder Wolfsburg oder Stuttgart. Stuttgart fand ich nämlich auch extrem emotional und wichtig.
Ja, und auch einfach die zwei Gegner oder zwei der Gegner, gegen die man gerne punktet.
Ja, und auch
Absolut.
gegen Ermedin Demirovic und Maximilian Arnold. Also das ist, das muss ich schon auch dazu sagen.
Demirovic einfach dein Auto fährt, was zweimal so teuer ist wie meine Wohnung. Ist schon auch geil irgendwie. Und nicht auf dem Personalparkplatz parken darf, habe ich gelesen, weil kein Stern und kein Porsche-Logo drauf ist. Es ist wirklich absurd. Also manche Leute, man steckt nicht drin. Naja. Was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Ein neues Auto, Dominik, oder ein neues Puzzle, was zusammenpasst?
Ich bin wunschlos glücklich, wenn wir ins Euroleague-Finale kommen.
Okay, mehr nicht, alles klar.
Ja, ich wünsche mir zu Weihnachten leckere Knödel.
Das ist, glaube ich, realistischer, absolut. Ich würde sagen, ich wünsche uns allen, ob wir auf dem Platz stehen oder den Leuten zujubeln, die auf dem Platz stehen bei uns, erstmal Gesundheit, das ist das Allerwichtigste. Bla bla bla, ist kein Spruch, ist wirklich ernst gemeint, weil ich glaube, der Kader ist nur so breit und so tief, solange sich nicht allzu viele Leute verletzen. Und die Taktung ist schon krass hoch dieses Jahr, aber wir haben neben der Europa League ja auch noch eine WM im Sommer, das heißt, alles ist noch ein bisschen kompakter als sonst. Hoffen wir einfach, dass wir da gesund durchkommen, alle miteinander und uns im neuen Jahr einfach wiederhören, in alter Frische und kerngesund. Machen wir einfach so. Macht's gut, bis dann.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.